Gut, Herr Professor Streicher, angesichts immer drastischerer Klimaprognosen scheint ein rascher Umstieg auf erneuerbare Energiequellen dringend notwendig. Wo sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf? Wohin muss es in der Zukunft gehen?
Also der dringendste Handlungsbedarf liegt meiner Meinung nach einmal in der Erkenntnis, dass eine Energiewende andere Maßnahmen bedarf, als wir es heute machen. Es geht nicht darum, ab und zu bei einem Projekt hier und dort ein Band zu durchschneiden von einem politischen Entscheidungsträger, sondern es geht darum, wirklich politische und energiewirtschaftliche Weichenstellungen grundlegender Art zu machen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in den Verkehrsbereich schauen, müssen wir schauen, wie kommen wir von 95% Abhängigkeit vom Erdöl weg. Wenn wir Richtung Erneuerbare gehen wollen, würde es dieses Erdöl nicht mehr geben. Wie können wir das komplette Verkehrssystem so umbauen, dass wir das nicht mehr brauchen? Im Gebäudebereich, auf dem ich tätig bin, geht es darum, wie schaffe ich es, die alten Gebäude, den Altbestand, den wir haben, der energetisch nicht sehr gut ist, so zu sanieren, auf verträgliche Art, aber doch möglichst schnell, dass wir hier den Energiebedarf einfach drastisch senken. Es geht auch darum, das Verständnis in der Bevölkerung klarzumachen. Es geht nicht darum, dass ich auf etwas verzichten muss, dass ich es einfach anders machen muss, intelligenter machen muss und damit effizienter machen muss. Es geht nicht um Verzicht, sondern um etwas anderes zu machen. Das heißt, wir müssen eigentlich wirklich anfangen, grundlegend Dinge umzudenken, weil es einfach ein sehr großer struktureller Wandel ist, den es erfordert, wenn wir auf den Klimawandel entsprechend reagieren wollen.
Welche Rolle spielen da erneuerbare Energieformen? Sie haben ja 2011 im Auftrag des Lebensministeriums eine Studie erstellt, in der Sie zeigen, dass Österreich in 40 Jahren seinen gesamten Energiebedarf mit heimischen erneuerbaren Energieträgern decken könnte. Wie müsste die Entwicklung bis dahin aussehen und wie können wir dieses Ziel erreichen?
Dieses Ziel erreichen wir mit zwei Strategien. Beide sind dringend notwendig. Auf der einen Seite müssen wir natürlich das Potenzial der erneuerbaren Energieträger, die wir in Österreich haben, entsprechend ausnutzen. Wir haben das bereits in der Wasserkraft und in der Biomasse recht in hohem Ausmaß gemacht. Hier sind noch Steigerungsraten möglich. Wir stehen aber in der Ausnutzung der Sonnenenergie über Solarthermie oder Photovoltaik, auch in Wärmepumpennutzungen für Umweltwärme, eigentlich erst ganz am Anfang, obwohl wir hier schon in der Solarthermie zum Beispiel dritter Weltmeister hinter Israel und Zypern sind, was die Quadratmeter pro Person anbelangt. Trotzdem decken wir mit Solarthermie zum Beispiel nur 2% unseres Heizwärmebedarfs. Bei Wärmepumpen liegen wir vielleicht bei 3%. Das heißt, Ausnutzen der Potenziale auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir einfach für den heutigen Bedarf viel zu wenig Potenzial haben. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite auch die Effizienz erhöhen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir in allen Sektoren die Energie benötigen. Das ist primär mal der Verkehr, die Gebäude und die Industrie, dass wir überall dort auch effizienter werden. Das heißt, nicht weniger produzieren, nicht weniger machen, aber effektiver machen. Das heißt, im Gebäudebereich einfach Gebäude sanieren, so dass wir sogar die Wohnqualität erhöhen, weil wir die Temperatur der Umschließungsflächen erhöhen, also nicht auf etwas verzichten, aber das Haus so intelligent machen, dass es viel weniger Energie braucht. Das heißt, im Verkehrsbereich auch einen Umstieg von privatem Verkehr auf öffentlichen Verkehr. Als Beispiel von der Denkensweise oder von der Art, wie wir das angehen könnten, wenn ich jetzt einen Weg nehme von Innsbruck nach Wien und zurück in einem Tag, kann ich das mit dem Auto machen. Wenn ich mit dem Auto fahre, muss ich in der Früh hier weg, fahre 4,5 Stunden, wenn es gut geht, ohne Stau nach Wien, suche dort einen Parkplatz, habe dort ein Treffen, fahre wieder zurück, bin am Abend ziemlich tot, stelle ein Verkehrsrisiko dar, weil übermüdet, habe einen ganzen Tag verloren, den ich nicht arbeiten kann. Wenn ich mit dem Zug fahren darf, bewusst darf, kann ich arbeiten beim Hinfahren. Stelle kein Risiko dar, bin mit der U-Bahn ziemlich sicher zu einem Zeitpunkt da, wo ich es möchte. Jetzt kann man natürlich debattieren, wer öfter Verspätung hat, der Stau im Auto oder der Zug, weil er Verspätung hat. Bin auf jeden Fall ausgeruhter dort, kann mein Meeting machen, kann auf der Nachhausefahrt ein Bier trinken, wieder arbeiten. Der Tag ist nicht verloren, sondern ich kann mich eigentlich ganz normal betätigen an diesem Tag. Und ich müsste jetzt auch viel verzichten, wenn ich mit dem Auto fahre. Also ich habe das Bedürfnis, eigentlich sind es ja die Bedürfnisse der Mobilität, einfach intelligenter gelöst. Das geht jetzt natürlich nicht überall, aber es geht um dieses Umdenken. Genauso der Gütertransport müssten wir natürlich 100% den überregionalen, wie es in der Studie auch angenommen wurde, von der Straße auf die Schiene bringen. Das hieße natürlich einen ganz massiven Ausbau der Infrastruktur für die Eisenbahn. So plakativ, platt gesprochen, achtspuriger Ausbau der Westbahn, damit wir die Autobahnkolonne auf die Westbahn bringen. Und natürlich Ausbau von allen anderen Strecken, genauso bei der Eisenbahn. Da gibt es massive Kostengeschichten. Auch beim Auto ist es dagegen wieder eine relativ leichte Sache, weil ein kleines Auto ist sowohl billiger wie braucht weniger Benzin. Da muss ich eigentlich auf gar nichts verzichten und schneller als 130 Stundenkilometer kann ich nirgendwo fahren in Österreich. Das heißt, wir müssen in der Effizienz arbeiten, sowohl im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich, auch in der Industrie. Spannend ist vielleicht zu sehen, dass die Föst, die ja für annähernd 15-16% der österreichischen CO2-Emissionen am Standort Linz zuständig ist, jetzt ihre Stahlproduktion zum Teil in die USA auslagert, die Vorproduktion, und dort als sogenanntes Reduktionsmittel aber vom Koks weggeht Richtung Methan. Die machen das in den USA, weil Methan dort ein Viertel kostet, aber der CO2-Ausstoß in der Stahlproduktion geht damit stark zurück. Das heißt, auch in der Industrie gibt es sehr wohl Möglichkeiten und wir müssen auch hier versuchen, die Industrie zu unterstützen, dass sie, obwohl sie natürlich marktwirtschaftlich agieren müssen, auch hier Effizienzpotenziale nutzen. Das heißt, wenn jemand uns sagt, wir brauchen ja nur auf Erneuerbare umzusteigen, wir haben genug, stimmt das einfach nicht, wir haben zu wenige. Das heißt, wir müssen auf der Effizienzschiene und bei den Erneuerbaren bald gleichzeitig arbeiten.
Sie haben jetzt viel über Handlungsänderungen gesprochen oder Anpassung der Handlungen. Welche Rolle spielen da neue technologische Entwicklungen und welche Entwicklungen forcieren Sie hier?
Im Prinzip steckt auch hinter Handlungsänderungen Technologie. Ein energieeffizientes Gebäude, da steckt sehr viel Technologie dahinter über Dämmmaßnahmen, kostengünstige Maßnahmen der Gebäudesanierung. Wie kann ich das technisch umsetzen? Es steckt auch in dem öffentlichen Verkehr im Endeffekt viel Technologie. Beispiel Föst jetzt auch in der Industrie. Auch da steckt überall Technologie dahinter. Es ist nicht so, dass Technologie nur heißt, wie kriege ich andere Energiequellen herein, sondern Technologie ist auch in der Effizienz gefragt. Hier sind sehr viel Technologien, sehr viel Hirnschmalz, wenn man so möchte, und sehr viel Planungsaufwand. Wie baue ich zum Beispiel bei Gebäuden, wenn wir den Planungsaufwand etwas erhöhen, könnten wir uns Betriebsenergie und Betriebskosten und auch Investkosten sehr stark reduzieren. Und es müsste sich hier auch eine Verschiebung Richtung erhöhte Planung, erhöhtes Denken soll erlaubt sein, muss sogar gefordert werden, wie ich die Gesamtkosten eines Gebäudes nachher herunterbringe. Auch, wie gesagt, Effizienz ist Technologie, es ist beides Technologie. Und wenn man so möchte, ist auch eine Verhaltensänderung jetzt nicht Technologie, aber hochwissenschaftlich. Wie bringe ich die Leute dazu, sich Verhalten, vom Verhalten her zu ändern, aus bestehenden Denkmustern in andere Denkmuster hineinzukommen, dass andere Dinge erstrebenswert sind. Auch energieeffizient ist ein Fortschritt und kein Rückschritt. Das heißt, wir müssen es schaffen, die Energiewende als Fortschritt zu verkaufen. Als technologischen Fortschritt, als systemtechnischen Fortschritt und so weiter. Weil das Fortschrittsdenken ist meiner Meinung nach sehr tief im Menschen verankert und wir müssen es einfach vielleicht kanalisieren.
Kommen wir noch einmal kurz zum Bauen selbst. Sie sind ja mit Ihrem Arbeitsbereich an der ehemaligen Fakultät für Bauingenieurwesen, der heutigen Technischen Fakultät. Welche Maßnahmen können das Bauen nachhaltiger und energieeffizienter machen?
Im Prinzip sind die Maßnahmen bekannt. Neue Gebäude werden heute durch die Bauordnungen immer mehr Richtung Niedrigenergiegebäude heruntergebracht. Das ist dadurch möglich, weil wir eine technologische Entwicklung an Baustoffen, an Baumaterialien, an Bauteilen haben, hinter uns haben, die es ermöglichen, ohne viel Mehrkosten sehr energieeffiziente Gebäude zu bauen. Hier in Tirol haben wir zum Beispiel die neue Heimat, die jetzt das O3, also das Olympische Dorf, vor zwei Jahren fertiggestellt haben, mit 5% Mehrkosten gegenüber Bauordnung und das in einer Passivhausbauweise. Das heißt, wir können im Neubau heute durch die Technologie bereits sehr energieeffizient bauen. Und was jetzt ansteht, ist, diese Technologien zu transferieren, dass wir auch statistisch relevant in die Gebäudesanierung hineinkommen. Derzeit schaffen wir es gerade, dass also die Sanierung an Gebäuden den Mehrverbrauch der neuen Gebäude, der ja recht gering ist, zu kompensieren. Das heißt, seit den letzten 10, 15 Jahren ist der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen konstant im Gebäudebereich, trotz Zunahme der Quadratmeter. Wir müssen aber schaffen, hier herunterzukommen. Das heißt, die Aufgaben in Zukunft stecken hier wirklich in der Sanierung im Gebäudebereich. Und das wird eins unserer Aufgabengebiete sein. Wie können wir hier kostengünstige Lösungen, die man vielfach multiplizieren kann, die wir natürlich dann auch den Gewerken näher bringen müssen, die sich vielleicht zusammenschließen müssen in Gemeinschaftsorganisationen, dass es für den Kunden eigentlich nur noch einen Ansprechpartner gibt für die Komplettsanierung, dass wir in die Richtung gehen. Wir machen natürlich hier auch die Politikberatung dazu für den Innsbrucker Energieentwicklungsplan und eben diese Studie, die Sie angesprochen haben, für Minister Belakovic, wo wir versuchen aufzuzeigen, wie könnte das gehen. Tun wir eigentlich hier noch soziologische Studien oder psychologische Studien, wie kann ich das auch verkaufen?
Sie haben vor einigen Jahren schon die Vision des Low-Tech-Hauses formuliert und gehen da auf die Kritik ein, dass Technologie zum einen natürlich die Investitionskosten bedeutet, zum anderen auch eine mögliche Fehlerquelle sein kann. Wie ist es zu sehen in dieser Diskussion?
Also diese Diskussion zum Low-Tech-Haus ist entstanden, nicht aufgrund einer prinzipiellen Technologiedebatte, sondern wie die Technologie sich ausformuliert in den letzten Jahren. Und hier wird immer mehr versucht, auch die Elektronik, Bussysteme, künstliche Intelligenz, wie auch immer man das bezeichnet, in Gebäude hineinzubringen. Das heißt, es wird versucht, quasi im Nachhinein über Regelung, über automatisierte Jalousien, die hier rauf und runter fahren, wenn jetzt der Wind geht, weil die Jalousie so schlecht ist, dass sie den Wind nicht aushaltet, muss man mit einem Elektromotor, einem Windgeber die Jalousie nach oben fahren, egal wie viel Sonne da jetzt hereinkommt oder nicht. Ich habe Bewegungsmelder, die das Licht angehen lassen, wie auch immer. Also es ist eine Elektronisierung der Gebäude, eigentlich hat stattgefunden, anstatt dass das Gebäude in seiner Struktur selber hinterfragt wird. Wobei auch Letzteres passiert ist, komme ich vielleicht nachher noch drauf. Jetzt gibt es aber ein prinzipielles Problem in der Struktur von Elektronik und der Struktur von Gebäuden. Gebäude haben eine Lebensdauer, sagen wir 50 Jahre, 80 Jahre oder wir bauen für die Ewigkeit, wie auch immer, auf jeden Fall für lange Zeithorizonte. Elektronikbauteile, auch Elektromotoren, Geber, Aktuatoren, was weiß ich, haben Lebensdauern von vielleicht 2 Jahren, 5 Jahren. Versuchen Sie für ein Handy einen Ersatzteil zu bekommen oder für ein Auto nach 7 Jahren noch Elektronikersatzteile zu bekommen für dieses Fahrzeug. Sie werden scheitern. Das heißt, wir haben einen Zeithorizont Elektronik, und der relativ kurz ist. Wir haben einen Zeithorizont Gebäude, der relativ lang ist. Und wenn ich jetzt ein Gebäude vollautomatisiert betreibe, muss ich mir überlegen, was tue ich nach 10 Jahren, wenn es keine Ersatzteile mehr gibt? Muss ich das Komplettsystem erneuern? Gibt es überhaupt noch Ersatzteile? Das müsste ich meinem Kunden erst einmal verkaufen. Der nächste Punkt ist, dass wenn ich so viel Elektronikmöglichkeiten habe, dass jemand auch das Ganze einstellen muss und warten muss. Das heißt, alles, was sich bewegt, tendiert dazu, sich irgendwann nicht mehr zu bewegen. Geber, Sensoren tendieren dazu, irgendwann nicht mehr so zu funktionieren, wie man will. A, wer erkennt das überhaupt? B, wer wartet das? C, wer zahlt diese Wartung? Und es geht ganz am Anfang los, wer stellt das überhaupt richtig ein? Wenn man es überspitzt formuliert, könnte man sagen, der Installateur und der Planer bauen wunderschöne Dinge ein, die theoretisch sehr viel können. Der Regelungsmann hat aber keine Zeit, sich mit dem Gebäude zu beschäftigen. Das heißt, wenn man in der Heizung etwas spielt und das Gebäude ist nicht ganz leicht, es hat eine relative Masse, das heißt, ich muss dann ein paar Tage warten und schauen, was passiert dort, dann muss ich wiederkommen und es wieder nachjustieren. Das Spiel geht relativ lang. Also bis man so Dinge optimiert hat, muss man mehrere Monate denken. Die bezahlt aber der Kunde nicht, weil er nicht bereit ist, so viel Geld zu investieren. Er sagt, das Ding muss ja von allein funktionieren. Es führt dann dazu, dass die Dinge im Default-Modus irgendwie angeschlossen werden und dann wird der Kunde sich selbst überlassen und es funktioniert je komplexer und je besser das System theoretisch wäre, desto schlechter funktioniert es eigentlich, weil niemand diese Möglichkeiten, die theoretischen, ausschöpfen kann. Das heißt, es sprechen eigentlich viele Dinge gegen diese Elektronisierung. Für mich ist deshalb die viel bessere Technologie, dass ich das Gebäude selber intelligent baue, in der Bausubstanz, in der Eigenverschattung, in den Speichermassen. Das heißt, das Gebäude selber intelligent bauen, weil, süffisant gesprochen, nur dumme Gebäude brauchen künstliche Intelligenz.
Sie sind ja, oder sagen wir so, wir werden den Klimawandel nicht in Tirol allein stoppen können. Sie sind ja auch in internationale Projekte eingebunden, auch Lehrprogramme. Können Sie dazu kurz was sagen?
Zuerst mal zum Klimawandel. Das ist eine weltweite Geschichte. Nur wenn wir in hochindustrialisierten Ländern nicht vorleben können, dass wir es technologisch vorzeigen können, wie es möglich ist, dann können wir nicht von anderen erwarten, dass sie auch etwas tun. Deshalb ist es, glaube ich, unsere Aufgabe hier, die Technologie weiterzubringen. In anderen Ländern ist das Thema Treibhaus auch wirklich relevant. Wir hatten, wie Sie richtig gesagt haben, oder haben Projekte im Lehrbereich. Das sind EU-Tempus-Projekte auf internationaler Ebene. Wir sind im arabischen Raum tätig, wo natürlich der Klimawandel dort sehr krass ist, weil dort haben wir schon bereits sehr wenig Regenmengen. Es ist sehr heiß, wir müssen mit dem Wasser sehr stark haushalten. Das heißt, der Klimawandel trifft diese Regionen, die nicht alle viel Erdöl haben, sehr stark. Wir waren viel in Syrien vor dem Bürgerkrieg, sind jetzt in Jordanien tätig. Da regnet es fast nie. Diese Länder haben wenig fossile Ressourcen, die sie verkaufen können. Die sind nicht so reich wie Saudi-Arabien. Für die heißt das sehr starke Infrastrukturinvestitionen, wenn der Klimawandel kommt. Ist dort Thema mittlerweile. Man fängt dort an, darüber nachzudenken. Wir haben jetzt ein neues Projekt in den Staaten, also Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan, wo auch dort Masterstudiengänge für erneuerbare Energie eingeführt werden auf den Universitäten. Das Gleiche in Syrien und Jordanien ist schon passiert oder wird gerade eingeführt. Das heißt, das Thema dort, obwohl wir das Gefühl haben, das interessiert sie überhaupt nicht, das stimmt nicht, dieses Thema ist relevant. Auch China überholt uns in den erneuerbaren Energien, in den Produktionen zum Teil links. Wir kennen die Geschichte mit der Photovoltaik, wo sie mittlerweile technologisch besser sind, preislich besser sind wie wir und damit auch das Geschäft machen. Das heißt, es ist weltweit die Debatte, selbst in den USA ist die Debatte da. Das sind nicht nur die bösen Klimasünder, da gibt es auch sehr viele Debatten in andere Richtungen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir allein etwas tun und alle anderen tun nichts. Das können wir, glaube ich, vergessen. Wir sind eher derzeit ein bisschen die Bremser. Bei uns geht der Anteil erneuerbarer Energien eher zurück, speziell in der Stromerzeugung, weil wir keine Wasserkraft mehr ausbauen können, weil wir immer mehr Strom brauchen. Unser Bedarf geht nach wie vor nach oben. Ist jetzt konstant, die letzten 10 Jahre, ja, Gott sei Dank. Nur wir sind natürlich industrialisiert bereits. In China und Indien ist der Pro-Kopf-Energieverbrauch nach wie vor halb so hoch wie bei uns. Und wie gesagt, einleitend habe ich gesagt, wenn wir nicht zeigen können, dass wir es schaffen, es zu reduzieren, können wir auch von anderen nicht verlangen, dass sie auf einem Level stehen bleiben, den wir noch nicht haben.
Blicken wir kurz in Ihre aktuelle Forschung. Was bewegt Sie im Moment gerade?
Ja, es spielt sich immer auf vielen Ebenen ab, das ist klar. Und was weitergeht, ist die Politikberatung, weil wir wollen die Dinge auch umsetzen, die wir machen. Wir haben jetzt gerade ein sehr großes Projekt genehmigt bekommen, an dem wir beteiligt sind. Da sind die Städte Innsbruck und Bozen primär beteiligt, wo es darum geht, in einem Sinne, Schlagwort Smart Cities, Dinge umzusetzen, um die Energieeffizienz von Städten zu erhöhen. Wir werden also in Innsbruck, in der neuen Heimat Tirol, mit der Innsbrucker Immobiliengesellschaft unter Führung von der Standortagentur werden 66.000 Quadratmeter Wohnfläche, Gebäude saniert Richtung Passivhaus, nicht ganz hin, aber auf sehr niedrigen Standard, 33.000 Quadratmeter in Bozen. Wir werden Energiekonzepte von der IKB hier helfen umzusetzen, wo also die Kläranlage Innsbruck zu einem Energielieferanten wird, der auch keinen Klärschlamm mehr produziert und nichts. Der Klärschlamm wird heute exportiert, weil wir es in Tirol nicht schaffen, eine thermische Restmüllverwertung, eine Müllverbrennungsanlage zu bauen. Zwei davon stehen seit Jahrzehnten mitten in Wien. Keinen stört's. Im größten Ballungsraum Österreichs sind emissionsmäßig nicht nachzuweisen. Wir schaffen es nicht. Wäre natürlich gut, wenn wir zumindest den Müllexport etwas reduzieren könnten. Es kommen Photovoltaikanlagen nach Innsbruck. Es ist ein sehr großes Projekt. Wir werden jetzt erst starten. Dieses Projekt wird uns die nächsten 5-6 Jahre auf jeden Fall begleiten mit diversen Begleitprojekten. Was wir auch machen nach wie vor ist im Fassadenbereich, wir versuchen also immer Koppelungen, Systemsynergien im Gebäude zu nutzen. Wir haben also einige Projekte, zwei Projekte im Lichtbereich, wo wir Tageslichtnutzung in Gebäuden und ihre Rückwirkungen auf den Energiebedarf von den Gebäuden mit zum Beispiel Bartenbach Lichtlabor machen aus Altrans in Forschungsprojekten. Wir haben ein großes Projekt im Fassadenbereich gehabt, die laufen jetzt eher aus, wo es also darum ging, multifunktionelle Fassaden zu entwickeln, einfach mehr Funktionen in Bauteile hineinzubringen, die wir quasi vorgefertigt in der Firma, damit mit einem hohen Standard und für den Endnutzer möglichst einfach zu bedienen, uns überlegt haben, wie das möglich ist, immer mit Firmengruppen zusammen. Wir sind noch ein bisschen in der solarthermischen Kollektorentwicklung tätig. Da ist eine sehr spannende Situation eingetreten in den letzten 5-6 Jahren. Die Photovoltaik wurde also immer billiger, billiger, billiger und die Solarthermie ist eigentlich kostenmäßig auf Stand geblieben und damit sind bereits heute einige Anwendungen billiger über Photovoltaik, Strom- und Wärmepumpe zu betreiben als über Solarthermie. Und wir versuchen hier bei solarthermischen Kollektoren zusammen mit Kunststofffirmen zum Beispiel die thermischen Kollektor auch billiger zu machen, dass wir also hier das Spiel offen halten. Weil es ist immer gut, wenn man mehrere Technologien hat, die sich gegenseitig konkurrenzieren oder im Wettbewerb stehen, sagen wir mal, damit die technologische Entwicklung auch weitergeht und das Spiel offener bleibt. Also in die Richtung gehen die Entwicklungen. Wir werden jetzt in eine Smart-Grid-Debatte auch einsteigen, aber auf thermischer Ebene. Das heißt, wir haben ein Projekt mit der Firma Heliotherm und mit der TU Graz noch zusammen, wo wir versuchen werden, wie viel quasi können wir zum Stromleveling beitragen? Also Smart Grid heißt im Endeffekt, dass unsere Stromnetze mal überlastet sind zeitlich und dann gibt es Zeiten, wo sie weniger ausgelastet sind und die EVOs wollen natürlich möglichst ausgelastete Stromnetze haben, gleichmäßig. Das heißt, man geht dazu über elektrische Geräte vielleicht dann einzuschalten, wenn man Strom genug zur Verfügung hat und nicht, wenn Strom Mangelware ist und teuer ist, wird vielleicht für den Endkunden auch billiger, Smart Meter und was auch immer da hineinkommt. Wir wollen das ein bisschen auf die thermische Ebene führen, dass wir sagen, wir können auch in Speichermassen vom Gebäude Energie zwischenlagern und Wärmepumpen zum Beispiel dann einschalten, wenn der Strom billig ist oder wenn die hauseigene Photovoltaikanlage Strom liefert, das Netz aber so voll ist, dass wir keinen Preis bekommen und den dann ins eigene Haus speichern und damit quasi die Energiespeicherung auf in der thermischen Seite versuchen auszuloten, wie weit wir dort gehen können. Und Firma Heliotherm wird das Ganze dann in einem Regler auch komplett ausbauen und das Produkt entwickeln. Das heißt, es sind immer so vielschichtige Dinge. Es sind andere Gruppen hier im Institut, hier im Arbeitsbereich, machen thermische Gebäudesanierung. Die Schule in Hötting wird also saniert Richtung Passivhaus sogar herunter. Im Rahmen von einem EU-Projekt sind wir dort mitbeteiligt. Es geht um Entwicklung von kleinen Lüftungsanlagen für Passivhäuser. Also auch in diesem Passivhaus-Einfamilienhausbereich geht es darum, ich brauche ganz wenig Energie und für diese wenige Energie, die ich brauche, muss jetzt auch die Haustechnik sehr billig sein, weil ich kann nicht für sehr wenig Energie riesengroße Haustechnik bauen, weil die wird nur mehr teuer. Das heißt auch hier Richtung Low-Tech, Richtung Reduktion, die Kunst der Reduktion, wie weit kann ich heruntergehen, mit wie wenig Aufwand kann ich solche Gebäude dann betreiben, wie billig kann ich dort werden, wie kann ich auch kleine Wärmeerzeuger überhaupt zur Verfügung stellen, die es heute noch gar nicht gibt. Also es gibt genug Arbeit auf unserem Gebiet.